Herzlich willkommen zum Podcast des Allgemeinen Hochschulsports. Mein Name ist Caro, ich bin studentische Hilfskraft beim AHS und werde euch heute durch den Podcast führen. In der AHS-Podcast-Serie laden wir Expertinnen und Experten der JLU ein, um uns zu den Themen Bewegung, Stressmanagement, Ernährung und Gesundheit im Studium und am Arbeitsplatz auszutauschen. Unser heutiges Thema lautet Faszientraining. Bestimmt haben die meisten von euch, genau wie ich, irgendwo zu Hause eine Faszienrolle rumliegen oder zumindest mal bei Freunden schon eine benutzt. Vor ein paar Jahren war dieses Thema ja plötzlich in aller Munde und mittlerweile gibt es Faszienbälle und Rollen in allen Farben und Formen und Größen mit verschiedenen Riffelungen. Was genau es allerdings mit dem Faszientraining auf sich hat, das wollen wir heute besprechen. Und genau dafür haben wir uns einen Experten eingeladen. Heute ist Herr Dr. Maurer bei uns zu Besuch. Er ist akademischer Rat am Institut für Sportwissenschaft an der JLU und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Trainingswissenschaft. Es freut uns sehr, dass wir Sie als Experten für das Thema Faszientraining gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Maurer.
Hallo, ja, sehr gerne.
Fangen wir erstmal an mit den Grundlagen des heutigen Themas. In dem Begriff Faszientraining geht es ja offensichtlich um Faszien. Was genau ist es eigentlich? Welche Strukturen sind damit gemeint und wie sind die aufgebaut?
Ja, genau. Also erstmal kann man vielleicht ganz grundlegend sagen, Faszien kann man auch mit dem alltagssprachlichen Begriff Bindegewebe beschreiben. Und diese Bindegewebsarten, die findet man überall im menschlichen Körper. Erstmal kann man vielleicht grob sagen, man kann diese Bindegewebsarten beschreiben durch drei Grundbestandteile, aus denen sie bestehen. Das ist zum einen das Kollagen oder die Kollagene, das ist ein Strukturprotein. Das sind eher faserartige, lange Strukturen und sehr feste Strukturen. Und die sind überall da in den Bindegewebsarten enthalten oder vermehrt enthalten, wo es eben auf große Festigkeit ankommt. Das heißt beispielsweise im Bewegungsapparat, in den Sehnen oder auch in den Bändern, da sind die von großer Bedeutung. Der zweite Grundbestandteil ist das Elastin. Auch das ist ein Strukturprotein. Und wie der Name das vielleicht schon andeutet, hat das Elastin die Eigenschaft, dass es eben sehr elastisch ist. Das heißt, man kann es gut dehnen und es kehrt danach dann auch wieder in die ursprüngliche Form zurück. Und das benötigt man natürlich überall dort, wo Dehnfähigkeit relevant ist. Beispielsweise in Blutgefäßen ist es enthalten, damit die sich ausdehnen und zusammenziehen können. In der Blase beispielsweise, aber natürlich auch in der Muskulatur. Auch da ist ja Beweglichkeit, Dehnfähigkeit wichtig. Da kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Und die dritte Grundsubstanz, die in diesen Bindegewebsarten enthalten ist, ist so eine wässrige Grundsubstanz, in der dann diese Strukturproteine enthalten sind und darüber hinaus zum Beispiel auch die Fibroblasten, die dann diese Strukturproteine dann produzieren. In diesem Kontext von Faszientraining interessiert uns ja der insbesondere die Bindegewebsanteile, die eben direkt an der Bewegung beteiligt sind. Und da ist der Muskel natürlich ganz entscheidend. Und jeder Muskel ist von einer Faszienschicht umgeben, dem sogenannten Epimysium. Und dann besteht der Muskel ja aus vielen einzelnen Muskelfasern, die auch wieder durch eine Faszienschicht umgeben sind, dem sogenannten Endomysium. Und es gibt eine dritte Faszienart, die dann wieder mehrere Muskelfasern zu einem Muskelbündel zusammenfasst, umhüllt, das Perimysium. Und weil es so eine untrennbare Einheit dieser beiden Gewebsarten gibt, Muskel und Faszie, spricht man dann eben auch häufig von der sogenannten Myofaszie oder von dem myofaszialen Gewebe. Darüber hinaus ist es dann so, dass diese Faszien, die im Muskel enthalten sind, dann auch in die Sehnen übergehen. Sehnen sind auch Faszien, auch Bindegewebsarten. Und diese Sehnen verbinden ja dann die Muskeln mit den knöchernen Strukturen und ermöglichen es erst, dass wir uns auch bewegen können, dass die Kräfte übertragen werden auf das Skelett. Und bei genauer Betrachtung ist dann eben auch so, dass sich diese Faszien über die Gelenke hinweg verbinden und sozusagen mehrere benachbarte Muskelgruppen auch verbunden sind durch solche Bindegewebsschichten und sich solche Faszienbahnen durch den ganzen Körper dann auch ziehen. Das heißt eben auch, dass diese Faszien dann eine ganz wichtige Funktion für die Übertragung von Kräften, den muskulären Kräften im Körper haben.
Wow, Faszien haben ja ganz schön viele Funktionen und sind ja an sehr vielen Strukturen beteiligt. Danke schon mal für die Erklärung. Was ist denn dann das Ziel vom Faszientraining, wenn es so viele Faszien gibt?
Ja, also erstmal kann man vielleicht ganz grundlegend sagen, dass So ein grundlegendes Prinzip des menschlichen Organismus ist, dass wir uns anpassen an die Belastungen, die an uns gestellt werden. Wenn wir jetzt den Muskel betrachten, dann ist es natürlich so, wenn wir einen Muskel regelmäßig beanspruchen, dann passt er sich an. Er vergrößert seinen Querschnitt, er wird also dicker, dann sagt er hypertrophiert. Und genauso ist es dann eben auch mit den Faszien. Auch die passen sich an höhere Belastungen an, die an uns gestellt werden. So ist es beispielsweise so, dass durch hohe sportliche Belastung dann auch die Kollagensynthese gefördert wird. Und das führt dann eben auch dazu, wenn wir regelmäßig sportlich aktiv sind, dass sich zum Beispiel der Querschnitt von Sehnen vergrößert oder auch innerhalb dieser Sehnen sich nochmal strukturelle Veränderungen ergeben, um eben ja, die Sehnen anzupassen auf diese Belastungen, die an sie gestellt werden. Umgekehrt ist dann auch natürlich auch so, Inaktivität führt natürlich auch zu negativen Veränderungen im Fasziengewebe. Also zum Beispiel zu nicht funktionellen ausgerichteten Kollagenfasern, was häufig auch als Crosslinks bezeichnet wird oder als Verfilzen von diesen Faszien oder von diesen Kollagenfasern in den Faszien. Das heißt, erstmal kann man ganz grundlegend sagen, Faszientraining, da geht es darum, die Funktionsfähigkeit der Faszien zu erhalten oder zu verbessern. Das führt dann eben dazu, dass die Muskulatur effizient arbeiten kann, und es wird dann erwartet, dass das dazu führt, dass sich positive Effekte auf die Leistungsfähigkeit des Muskelfasziengewebes zeigen und auch auf die Beweglichkeit. Und was auch häufig als Ziel genannt wird, ist die Reduktion von Beschwerden. Also ein häufig genanntes Beispiel sind da unspezifische Rückenschmerzen beispielsweise, die eben auch durch ein Faszientraining reduziert werden können.
Okay, jetzt wenn man zu dem Thema Faszientraining recherchiert, findet man Begriffe wie fasziales Release oder auch myofasziales Self-Treatment. Können Sie diese Begriffe einordnen und erklären, was das bedeutet?
Ja, genau. Also unter diesem Myofascial Release oder myofaszialem Lösen, da versteht man erstmal ein Einwirken auf das myofasziale Gewebe durch Druck, und zwar durch eine andere Person, durch eine Therapeutin oder durch einen Therapeuten. Und das Ziel dieser Einwirkung auf das Gewebe besteht eben dann darin, dass man Verklebungen lösen will, also Verklebungen dieser Faszienschichten, diese Crosslinks beispielsweise, ich eben genannt hatte, dass man die lösen will oder auch Verspannung des Gewebes lösen möchte. Und ja, das ist eine ganz grundlegende Annahme von solchen Massagen, dass man das Gewebe durch diese Anwendung, durch das Einwirken weicher, geschmeidiger machen möchte. Das ist im Prinzip dieses myofasziale Lösen. Und bei diesem Self-Myofascial Release oder dem eigenständigen myofaszialen Lösen ist das genau das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass man eben selbst auf das Gewebe einwirkt, seine Eigenanwendung. Und meist nutzt man dafür eben Hilfsmittel. Ja, die Idee ist erstmal schon relativ alt. Es gibt schon seit vielen Jahrzehnten sowas wie Massageroller oder Massagesticks oder ähnliche Gerätschaften. Richtig populär geworden ist es erst in den letzten Jahren seit der Einführung der von Ihnen anfangs schon erwähnten Faszienrollen, die dann aus Hartschaumstoff gefertigt sind und schöne Farben haben und ansprechend sind.
Bringt denn diese Faszienrollen noch was oder diese Selbstmassage? Bringt es die von Ihnen angesprochenen geförderte Beweglichkeit oder die Leistungsfähigkeit?
Ja, also es wurde in den letzten Jahren, seit diese Faszienrollen eingeführt wurden, doch relativ viele Studien durchgeführt, die genau diesen Fragen nachgehen. Welche Wirkung gibt es da? Es gibt inzwischen auch ganz gute Reviews und Meta-Analysen zu diesen Fragen. Und da lässt sich es so zusammenfassen, dass die Beweglichkeit sich akut durch Anwendung der Faszienrollen verbessert. Das heißt, mit akut meine ich hier jetzt also durch eine einmalige Anwendung. Ja, also beispielsweise wir messen die Beweglichkeit durch irgendein Testverfahren, wenden dann die Faszienrolle an, messen danach die Beweglichkeit noch einmal, natürlich mit einer Kontrollbedingung oder einer Kontrollgruppe. Und da zeigt sich dann schon in fast allen Studien, dass die Beweglichkeit verbessert wird durch diese einmalige Anwendung. Leider ist es so, dass es kaum oder keine guten Studien gibt, zumindest mal, die auch längerfristige Effekte von einer regelmäßigen Anwendung der Faszienrolle auf die Beweglichkeit untersuchen, sodass man da keine guten Aussagen machen kann. Akute Effekte auf die Leistungsfähigkeit, die scheint es nicht oder nur in sehr geringem Ausmaß zu geben. Also sowas wie auf die Kraft oder auf die Schnelligkeit wieder, also gleiches Design, man misst zum Beispiel die Kraft oder die Schnellkraft, die Schnelligkeit, dann wendet man die Faszienrolle an, misst dann diese gleiche Eigenschaft noch einmal. Da zeigen sich in der Regel keine positiven Effekte oder nur in sehr spezifischen Aufgaben. Und vielleicht, was noch für den Sport interessant ist, ist, dass einige Studien gibt, die schon zeigen, dass die Anwendung der Faszienrolle nach intensiven sportlichen Belastungen sich positiv auf die Erholung auswirkt. Das heißt, die Schmerzempfindlichkeit in den Folgetagen wird verringert, also der Muskelkater sozusagen. Und auch Leistungsverschlechterungen, die typischerweise eben auftreten nach diesen intensiven Belastungen, die werden an den Folgetagen auch etwas reduziert. Was jetzt unsere eigenen Arbeiten betrifft, also ich habe mit meinem Kollegen Christopher Segit mich so ein bisschen der Frage angenommen, ob denn die Anwendung dieser Faszienrolle tatsächlich zu diesem myofaszialen Lösen führt. Also diese Weicherwerden dieses Gewebes. Dazu gibt es gar nicht so viele Studien, wie man das vielleicht erwarten würde, weil es ja eine ganz grundlegende Annahme erstmal ist. Und was wir da zum Beispiel gemacht haben, dass wir die während der Anwendung der Faszienrolle die Position der Rolle und des Beines erfasst haben. Und das kann man dann eben nutzen, um zu analysieren, wo sich die Rolle auf dem Bein befindet und wie tief die Rolle eben auch in das Gewebe eindringt. Mit der Idee, wenn das Gewebe weicher wird, beweglicher, geschmeidiger wird, dann sollte die Rolle eben zunehmend tiefer in das Gewebe eindringen während der Anwendung. Und das findet man auch in der Tat, was eben auch für dieses myofasziale Lösen spricht. Und dieser Befund passt ja auch ganz gut zu der eben erwähnten Beweglichkeitsverbesserung, die durch so eine akute Anwendung zu finden ist.
Sie hatten jetzt angesprochen, dass es keine Langzeitstudien gibt. Wie würden Sie das denn selber einschätzen? Erwarten Sie, dass es auch langfristig für die Beweglichkeit förderlich sein könnte?
Ja, also vielleicht eher bei der Leistungsfähigkeit vielleicht, weil wenn man es schafft, durch diese regelmäßige Anwendung eben auf die Struktur der Faszien positiv einzuwirken, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man eben durch eine längerfristige Anwendung dann schon auch positive Effekte auf die Leistungsfähigkeit zeigen kann. Also sowas wie auf die Schnellkraft beispielsweise oder die Schnelligkeit. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Bei der Beweglichkeit bin ich mir da nicht ganz so sicher, ob es über diese akuten Effekte hinaus noch weitere Effekte gibt. Das hängt ja vielleicht auch davon aus, vom Zustand der Faszien bei den Personen, die man untersucht. Wenn es vielleicht Personen sind, die schon irgendwie deutlich beeinträchtigte Faszienstrukturen haben, durch längere Inaktivität beispielsweise, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es eben auch durch eine längerfristige, dauerhafte Anwendung zu sehr positiven Effekten kommen kann. Wenn das aber jetzt irgendwie junge, gesunde Personen sind, die deren Faszien in einem guten Zustand sind, dann weiß ich nicht, ob das noch einen langfristigen positiven Effekt auf die Beweglichkeit hat.
Kann man auf jeden Fall schon mal viele Forschungsideen rausziehen.
Ja, gibt noch vieles zu tun in dem Bereich, ja.
Klingt auf jeden Fall so, ja. Ist es denn wichtig, wann ich den Reiz jetzt setze, also wann ich die Faszienrolle benutze und ob ich zum Beispiel mich erst aufwärme, bevor ich das tue, oder kann ich auch einfach kalt starten?
Ja, also es hängt so ein bisschen davon ab, was man durch die Anwendung erreichen möchte. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, die eben angesprochene Regeneration zu verbessern, dann ist eben typischerweise die Anwendung nach dem Training das Sinnvolle. Und da versucht man eben auch durch dieses Ausrollen des Gewebes, diese Stoffwechselrestprodukte, die sich so im Training oder durch diese intensiven Belastungen bilden, zu unterstützen. Viele Athletinnen und Athleten nutzen eben auch die Faszienrolle schon vor der sportlichen Belastung, um das Gewebe sozusagen vorzubereiten, geschmeidig zu machen, die Beweglichkeit zu verbessern. Da wird immer mal diskutiert, ob das günstiger ist als dieses traditionelle Dehnen, statische Dehnen vor der sportlichen Belastung. Da ist die Datenlage dazu auch eher dünn, sodass man dann keine richtig guten Aussagen treffen kann. Das Aufwärmen wird durch dieses Ausrollen vor dem sportlichen Training irgendwie nicht ersetzt. Man sollte sich trotzdem eben noch aufwärmen, um eben auch das Herz-Kreislauf-System beispielsweise da vorzubereiten. Man kann, also ich würde sagen, besser ein bisschen schon aufwärmen, bevor man die Faszienrolle anwendet, aber man kann die Faszienrolle, denke ich mal, auch unaufgewärmt anwenden.
Alles klar. Sie hatten ja vorher noch angesprochen, dass es ähnlich zu einer Massage ist, das steckt ja auch schon im Namen drinnen. Wie ist denn der Effekt, wenn ich mich jetzt als selbst massiere mit einer Faszienrolle im Vergleich zu einer wirklichen Massage jetzt von einer Physiotherapeutin zum Beispiel?
Ja, genau. Das ist eine naheliegende Frage und eine sehr interessante Frage. Seltsamerweise ist es so, dass mir keine Studie bekannt ist, die den direkten Vergleich durchführen. Also die direkt in einer Studie untersuchen, wie ist der Effekt von der Anwendung der Faszienrolle, der Selbstmassage und der Fremdmassage, sozusagen der klassischen Massage. Es gibt allerdings viele Studien auch, die genau solche Effekte von Massagen, von Sportmassagen untersuchen. Es gibt da gerade eine ganz aktuelle Meta-Analyse, die den Effekten von Sportmassagen nachgeht. Das heißt, Massagen, die durch professionelle Therapeutinnen und Therapeuten durchgeführt werden. Und auch da findet man eigentlich die gleichen Ergebnisse, wie wir jetzt gerade schon für die Anwendung der Faszienrolle genannt haben, nämlich eine leichte Verbesserung, akute Verbesserung der Beweglichkeit. Es scheint auch hier keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, also solche Parameter wie Kraft oder Schnelligkeit zu geben. Und es scheint eben auch eine leichte Förderung solcher regenerativen Prozesse zu geben in Form von geringerem Muskelkater beispielsweise.
Okay, also es scheint doch sehr ähnlich zu sein.
Ja, also genau, macht ja auch Sinn. Ist ja im Prinzip das Gleiche, nur einmal eine Fremdanwirkung durch vielleicht einen Experten, das ist vielleicht der wesentliche Unterschied, und eine Eigenanwendung von Personen, die vielleicht nicht so die Vorerfahrung haben oder das Wissen haben, auch wie man denn sinnvollerweise auf das Gewebe einwirkt. Ja.
Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Formen und Farben und Riffelungen und Größen und es gibt Bälle. Gibt es da irgendwelche Unterschiede oder muss ich da auf irgendwas drauf achten, wenn ich mir jetzt halt entschließe, ich möchte gerne eine Faszienrolle kaufen?
Ja, genau. Also die wesentlichen Unterschiede sind vielleicht zum einen die Form, dann der Härtegrad dieses Hartschaumstoffs, der da verwendet wird, und eben auch die schon erwähnte Oberflächenstruktur. Und ja, Form und Härtegrad beeinflussen eben ganz wesentlich den Druck, den man auf das Gewebe auswirkt durch diese Anwendung. Also der Druck ist erstmal sozusagen das Verhältnis von Kraft zur Wirkungsfläche. Je kleiner die Wirkungsfläche, umso größer der Druck, umso größer die Wirkung dieser Kraft. Ja? Und also im Prinzip ist das das klassische Einbrechen auf Eis Beispiel im Winter. Wenn wir nicht einbrechen wollen, dann versuchen wir uns hinzulegen auf dem Eis, um die Wirkungsfläche zu vergrößern und damit die Wirkung der Kraft zu verringern. Und so ist es eben auch jetzt hier bei der Anwendung der Faszienrolle. Wenn nur eine kleine Kontaktfläche vorhanden ist, wie beispielsweise bei einem Ball, dann ist eben die Kraft für die gleiche Kraft zu einem sehr intensiven Druck auf das Gewebe. Und das kann positiv sein, wenn man bestimmte Punkte bearbeiten will, bei denen sich vielleicht irgendwie Verhärtungen im Gewebe ergeben haben. Also wie bei einem Therapeut oder Therapeutin eben auch, die dann, wenn sich da irgendwie Verhärtungen im Gewebe zeigen, sehr gezielt diesen einen Punkt bearbeiten wollen. Dafür ist das beispielsweise gut geeignet. Genau. Ansonsten der zweite Aspekt, der Härtegrad, da ist es eben auch so, weichere Rollen führen dazu, dass sich das Material eher an die Form der Extremität, des Beines beispielsweise anschmiegt und damit die Kontaktfläche größer wird und damit eben die Wirkung weniger intensiv wird. Deswegen ist es gerade so für Einsteiger in die Nutzung der Faszienrolle häufig angenehmer, eine etwas weichere Rolle zu nutzen, weil dann eben der Anwendungsdruck ein bisschen geringer ist und es weniger wehtut, ganz einfach so. Ja, und genau, vielleicht mit der Oberflächenstruktur, klar, das wirkt auch so ein bisschen sich aus auf die Größe der Kontaktfläche, aber im Wesentlichen würde ich sagen, hat das so ein bisschen taktile Effekte. Also die Haut, die Oberfläche wird so ein bisschen mehr stimuliert und das kann vielleicht so ein bisschen aktivierender sein oder anregender sein oder so, aber hat jetzt keine ganz grundlegenden Effekte auf die Wirkung, würde ich. Und es gibt auch keine Studien, die so ganz grundlegende Unterschiede zeigen.
Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich so einen Ball nehme, haben Sie ja gesagt, das ist sehr hoher Druck, punktuell.
Ja.
Kann es nicht auch sein, dass ich dann Strukturen kaputt mache oder mir sogar schade?
Ja, genau. Also das ist eine Frage, die immer mal wieder zumindest mal genannt wird in wissenschaftlichen Arbeiten, aber es gibt meines Wissens bisher noch keine Studien dazu, die solche potenziellen negativen Effekte auch systematisch untersuchen. Also beispielsweise kann man annehmen, dass durch den hohen Druck auf das Gewebe oder kann eine Hypothese erstmal so sein, vielleicht auch sowas wie freie Nervenendungen, die in dem Fasziengewebe auch enthalten sind, vielleicht geschädigt werden auf Dauer. Oder, was auch immer mal als Thema genannt wird, ob sich vielleicht Venenklappen verändern bei dauerhafter Anwendung der Faszienrolle. Genau, es gibt allerdings, also wie gesagt, es gibt keine systematischen Studien dazu, die der Frage nachgehen. Und ja, es gibt zwar eine Studie, die schon die Druckbelastung messen, die so an der Körperoberfläche entstehen, aber welche Effekte das jetzt im Körperinneren hat, das ist dann auch irgendwie schwer zu sagen an der Stelle.
Okay, ich sehe schon, wir haben hier super viele Forschungslücken identifiziert und was man noch alles machen könnte.
Ja.
Jetzt haben wir ja super viel über die Anwendung von Faszienrollen gesprochen. Was mich noch interessiert, gibt es noch andere ja, Bereiche des Faszientrainings, andere Trainingsarten, um die Faszien zu trainieren?
Ja, genau. Also Faszientraining ist nicht nur die Anwendung der Faszienrolle, sondern es geht grundsätzlich darum, irgendwie positiv auf die Faszien einzuwirken und ja, die in einen guten Zustand zu versetzen, sagen wir es mal vereinfacht so. Und da gibt es viele etablierte Trainingsformen, die man da im Prinzip einordnen kann in dieses Faszientraining. Also klar, klassische manuelle Anwendung, so in der Physiotherapie, aber auch Rolfing ist da einigermaßen bekannt. Yoga, Pilates lässt sich da auch irgendwie einordnen in den Bereich des Faszientrainings. Man findet aber auch so Konzepte wie fasziales Dehnen beispielsweise. Aber auch an der Stelle ist es wieder so, dass die wissenschaftliche Studienlage hier wieder relativ dünn ist und es jetzt nicht ermöglicht, klare Empfehlungen auszusprechen, dass ein Faszientraining so oder so gestaltet sein müsste, damit das bestimmte Effekte besonders gut erreicht. Ja. Also viele Empfehlungen, die man so findet in der Praxis, sind dann eben auch eher begründet auf Erfahrungen von Experten oder eben auch Plausibilitätsüberlegungen. Also so ein Punkt beispielsweise, wenn man weiß, dass Faszien eben verschiedene Muskeln verbinden und sich so dann durch den ganzen Körper ziehen, dann liegt es eben nahe, dass man bei Beweglichkeitsübungen oder auch Kräftigungsübungen eben nicht nur lokal arbeitet, das heißt einen Muskel oder eine Muskelfaszienverbindung versucht darauf einzuwirken, sondern dass man eher versucht, in so größeren Muskelschlingen zu denken und eben diese ganzen faszialen Bahnen oder myofaszialen Bahnen, die sich durch den Körper ziehen, dabei zu beanspruchen und einzubeziehen, das Ganze. Oder es gibt, ich hatte ja vorhin erzählt, dass irgendwie Elastin auch enthalten ist in diesen Faszien. Und eine wichtige Eigenschaft eben auch ist, dass die Faszien sich dehnen können, dabei eben auch Energie aufnehmen und dass in der Bewegungsausführung diese Energie dann auch wieder abgeben. Und wenn man eben auch dieses dynamische Verhalten der Faszien trainieren will, dann macht es eben auch Sinn, dass man auch dynamische Übungen durchführen. Also dass wir beispielsweise dynamisch dehnen oder eben auch bei Kräftigungsübungen beispielsweise so dynamische Bewegungen ausführen, sowas wie Sprünge beispielsweise, bei denen eben die Faszien gedehnt werden, Energie aufnehmen, diese Energie auch wieder abgeben. Und dadurch kann man eben durch regelmäßige Anwendung solche Effekte dann voraussichtlich auch fördern. Voraussichtlich, weil die Studienlage dazu eher dünn ist, so.
Okay, aber was ich auf jeden Fall daraus mitnehme, ist, dass Aktivität wichtig ist und auch ein Kernpunkt ist.
Genau, das kann man auf jeden Fall festhalten, ja.
Und ansonsten muss man halt schauen, auch was einem selber wahrscheinlich Spaß macht, welche Art und
Genau, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Man muss gucken, was einem selbst Spaß macht und erst vielleicht auch nochmal für die Anwendung. Meine Empfehlung wäre, wenn man jetzt zum Beispiel die Faszienrolle anwendet, das eher so anzuwenden, dass es nicht besonders schmerzt. Auch da gibt es vielleicht andere Empfehlungen, aber ich finde, da sollte man schon so ein bisschen auch auf sein eigenes Schmerzempfinden hören und ja, ansonsten vielleicht bei größeren Schmerzen dann eher die Expertinnen und Experten aufsuchen, die einem da dann behandeln und sollte es vielleicht nicht in der Selbstbehandlung durchführen.
ist notiert. Und dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihren Besuch. Es war sehr interessant und aufschlussreich. Genau, das war unser AHS-Podcast und wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Schreibt uns also gerne oder schreibt uns auf Social Media. Nochmal vielen lieben Dank. Bleibt gesund und bis bald.
Ja, sehr gerne. Danke.